Ganz herzlichen Dank für die Begrüßung. Ja, es ist so einer der Momente in meinem Leben, wo ich merke, ich bin oft unterwegs, eben zu Predigtdiensten und Vortragsdiensten, aber das sage ich so ehrlich von meinem Herzen, bei diesem Dienst hier habe ich ganz arg dieses Gefühl und auch die Gewissheit, dass Gott mir eher dient als mit seinem Geist und durch diese Gemeinde und das, was ich hier so sehen und lernen darf. Es ist ganz interessant, es ist für mich ehrlich gesagt neu, weil man so drin ist in diesem Dienst, dass man predigt und Vorträge hält und man gibt und man dient der Gemeinde mit dem Wort Gottes, aber so stark hatte ich das noch nie, das Gefühl, dass es nichts ist, was ich eigentlich zu geben habe, sondern dass mir Gott mit seinem Geist, mit seinem Wort und auch mit dem, was ich an Herausforderungen innerlich, gerade als Theologin mitnehme, dass es ein Dienst an mir ist, den Gott als so notwendig empfunden hat. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte trotzdem meinen Teil der Vereinbarung, das war jetzt nicht die Predigt, tun. Und zwar möchte ich diese Predigt wie immer mit einem kurzen Gebet beginnen. Mein geliebter Herr Jesus, der du mich kennst, der du diese Gemeinde kennst, jeden und jede von uns, mit deinem Geist hier anwesend bist, ich bitte dich, es ist weniger als 2 Fische und 5 Brote, was ich habe, ich bringe es vor dir, mit der einzigen Bitte, dass du, Herr, das nimmst in deine Hand und damit die Menschen fütterst, Herr, die Nahrung brauchen. Es liegt in deiner Hand, aus deinem Hand kommt der Segen und das Brot und das Essen, was wir brauchen. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich denke, dass jeder Mensch, das geht mir so und das geht wahrscheinlich jedem von uns so, dass jeder Mensch so seinen Weg hat, einen Lebensweg, den er geht. Und wenn dieser Lebensweg auch noch dann dieses wahnsinnig tolle Geschenk bekommt, dass wir diesen Gott, diesen Jesus Christus in unserem Leben treffen, dass dann wir auf diesem Lebensweg merken, es gibt Stationen, die wir erfahren, die wir erleben dürfen. Und ich möchte im ersten Teil der Predigt aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, einen Lebensweg an 3 Stationen nachzeichnen, und zwar von dem Petrus, der eine sehr, ja, keine geradlinige, sondern schon mit Höhen und Tiefen, sehr bespicktes Leben hatte als erster Jünger, seitdem er Jesus getroffen hat am See Genezareth. Und dann würde ich im zweiten Teil einen kurzen Einblick in meinen Weg, eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe und die mein Weg mit Gott sehr geprägt hat, und damit dann auch die Predigt abschließen. Interessanterweise hat Petrus in seinem Leben immer wieder, wenn man die Bibel liest, etwas mit dem Motiv gehen. Ganz interessant, gehen. Dieses Wort kommt immer wieder mal natürlich überall vor, aber bei Petrus macht sich das noch einmal ganz arg deutlich an den wichtigen Stationen seines Lebens. Und ich möchte das, wie gesagt, an den 3 Stationen am Anfang, Mitte und ganz am Ende noch einmal nachzeichnen. Und zwar möchte ich dafür eine Geschichte aus Lukas Kapitel 5, 1 bis 11 vorlesen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung Lukas Evangelium Kapitel 5, 1 bis 11. Es ist die Berufungsgeschichte, wo Petrus von Jesus zum ersten Mal zum Menschenfischer berufen wird und dann seinen Weg mit Jesus hier beginnt. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth, also Jesus stand am See Genezareth und sah 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Es ist früher Morgen am Ufer vom See Genezareth und es sind ein paar Fischer mit ihren Booten zu sehen. Das ist die Szene, die sich uns eröffnet. Und sie sind müde und enttäuscht von der langen Nacht, wo sie versucht haben, Fische zu fangen. Erfolglos. Also nach einer erfolglosen, durchgearbeiteten Nacht sind sie zurückgekehrt ans Ufer und waschen ihre Netze. Und an diesem Morgen ist jedoch etwas anders, an diesem normalen Umfeld. Ja, das sind die Fischer, die immer wieder rausgehen, fischen über die Nacht. Und in dieser Nacht war halt nichts. Völlig ohne Erfolg, kein einziger Fisch. An diesem Morgen ist jedoch etwas anders. Und zwar hat sich eine ganz riesige Menschenmenge am See Genezareth versammelt. Und sie sind hier, um einen Zimmermann aus Nazareth zu hören, Jesus von Nazareth. Sie sind gekommen, um von ihm das Wort Gottes aufzunehmen. Und weil die Menschenmenge halt so drängt, sie kommen immer näher und wollen von Jesus was hören, bittet Jesus den Simon, dass er in einem seiner Boote steigen darf und das dann ein bisschen weg vom Land gefahren wird, sodass die Menschen jetzt nicht ins Wasser kommen, sondern er ein bisschen mit einer Distanz dann seine Predigt halten kann. Der Petrus kommt ohne großen Aufhebens dieser Bitte nach. Also er muss Jesus schon gekannt haben. Das wird auch deutlich, weil direkt vor Lukas 5, direkt vor unserer Geschichte, wird in Lukas 4, 38 berichtet, wie Jesus in Simon, also Simon ist der Petrus, Simon Petrus, wie Jesus in Simons Haus geht und seine Schwiegermutter vom Fieber heilt. Ich möchte das noch einmal betonen, weil es deutlich wird, dass der Petrus Jesus schon erfahren hat. Also er hat ihn gekannt. Petrus ist ein Fischermann. So wie wir uns das vorstellen, sehr bodenständig, sehr tüchtig. Man merkt, er hat nicht nur ein Boot, sondern zwei Boote, hat auch ein Haus, ist halt ein gestandener Mann, hat das Leben im Griff. So stelle ich mir den Petrus vor. Er kann mit Enttäuschungen und mit Erfolgen umgehen. Er ist hilfsbereit und zuvorkommend, aber er ist definitiv sein eigener Herr, wie ich es bei vielen deutschen Brüdern und Schwestern so sehe. Er ist sein eigener Herr. Er hat sein Leben im Griff und geht sein Leben und ist dazu noch gottesfürchtig und fromm anscheinend. Ja? Jesus auf der anderen Seite ist ein Rabbi, ein Zimmermann, ein Heiler, ein Lehrer und ein Theologe. Und zwischen Jesus und Petrus herrscht eine gewisse Distanz. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Geschichte merken, das wird am Anfang deutlich und am Ende, als sich das ändert, noch einmal klar. Es herrscht eine gewisse Distanz am Anfang, ein großer Respekt und Akzeptanz, eben, dass dieser Jesus von Nazareth das Wort Gottes verkündigt. Aber es ist keine Nachfolge da, kein Übereifer der Nachfolge, die alles verlässt und mit Jesus geht. Und auch kein Kniefall und definitiv kein Sündenbekenntnis. Und dann passiert etwas in der Geschichte, liebe Brüder und Schwestern, das einen Meilenstein im Leben von Petrus markiert. Nachdem Jesus seine Rede an die große Menge beendet hat, wendet er sich von dieser großen Menge weg dem Einzelnen zu. Er wendet sich direkt an Simon, an Petrus zu und sagt ihm etwas, das an sich eigentlich fast schon lächerlich ist. Fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Ich war in Mikronesien als Missionarin, da in einem Land, wo eben das alltägliche Leben nur aus Fischen besteht. Und es ist interessant zu sehen, dass man wirklich nachts rausfährt, weil man nachts die Fische fängt. Man fährt nicht tagsüber raus, wo die Sonne überall und die Fische alle so tief drin sind, dass überhaupt kein Fang möglich ist. Also auch dort, alle Fischer fahren nachts raus, fischen über Nacht und kommen zurück. Petrus hört also, was dieser Jesus, der Zimmermann und Theologe, am helllichten Tag ihm sagt. Fahre hinaus, nachdem er die Predigt beendet hat, fahre hinaus, da wo es tief ist, und wirf deine Netze aus. Petrus schaut ihn an und in seiner Antwort merken wir schon etwas von dem, was in ihm gedanklich vorgeht und worauf er hinaus will. Er sagt Epistata, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Es ist immer noch sehr respektvoll, ne? Höflich, aber doch deutlich. Natürlich hätte er auch sagen können, bist du sicher, Jesus, dass du dich in diesen Bereich einmischen willst? Hier geht es nicht um Theologie, hier geht es auch nicht um das Wort Gottes und die Auslegung, hier geht es um Fischen. Mein Fachbereich, mein Alltag und mein Können, das hat mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Das ist wie wenn ich heute als Theologe mich einmische in irgendwelchen handwerklichen Dingen und sage, das muss jetzt so gebaut werden und die Fliesen müssen so gelegt werden. Zu einem Fachmann. Wir haben es die ganze Nacht schon versucht und es sind keine Fische hier. Und ganz gewiss sind sie nicht hier am helllichten Tag. Und dann sagt er, weil du es aber sagst. Und da ist noch nichts außer Respekt und Anerkennung einem bedeutenden Rabbi gegenüber zu spüren. Hier ist keine Nachfolge und auch keine Hingabe. Aber weil du es sagst. Es ist zu vorschnell, wenn wir hier ohne eine innere Pause sofort meinen, eine Glaubensaussage herauszuhören. Auf dein Wort hin kann sprachlich genauso einfach heißen, weil du es halt sagst. Ich sehe es zwar null ein, ich verstehe auch nicht, worauf du hinaus willst, aber weil du es halt sagst, darum, weil du mich bittest. Nicht, weil ich daran glaube, dass es etwas bringt, sondern allein, weil du es sagst. Wir kennen die Geschichte, wir haben sie gehört, er tut's, er wirft die Netze raus und dann sind so viele, viele Fische drin, zappel, 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 dass er merkt, er kriegt die nicht ins Boot und dann fängt er an zu rufen und die Johannes und die Zebedäus-Söhne kommen her und ziehen die Fische ans Land. Beide Boote sind so voll, dass die Boote fast zu sinken bedrohen. Und jetzt ist es interessant, in Vers 8, wo wir merken, da ist eine Wende passiert. Unerklärlich, für mich wirklich unerklärlich. Der Petrus geht auf die Knie, wahrscheinlich auf die Fische, die unter seinen zappel, 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 geht auf die Knie und sagt zu Jesus einen Satz, den ich so nicht verstehe. Geh weg von mir, Herr. Griechisch, völlig anderes Wort. Meister ist Epistata, Herr ist Kyrios. Wo er am Anfang gesagt hat, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, gefischt, nichts gefangen, aber weil du sagst, im Vers 8 ist es ganz anders, er geht in die Knie und sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Ein Wunder ist passiert, aus der Sicht der Fischer sowieso. Ein Wunder ist passiert, es ist wahrscheinlich der größte Moment in seiner ganzen Fischerkarriere, den Petrus hier erlebt. Aber Petrus findet sich auf seinen Knien wieder und bittet Jesus, dem er diesen Fang zu verdanken hat, ne, wegzugehen von ihm. Das Wunder hat Petrus nicht eine bessere oder effektivere Fangtechnik gelehrt oder ihm bewusst gemacht, dass mit dieser Menge Fischen ein ganzes Batzen Geld ihm gerade vor die Füße gefallen ist, sondern das ist das Wunderbare, das Wunder. Diese beiden Boote, die voll sind mit Fischen, was überhaupt nicht sein konnte um diese Uhrzeit rum. Dieses Wunder hat die ganze Aufmerksamkeit, Kopf, Herz und Körper von Petrus auf die Person Jesus gelenkt. So wie ein Laserstrahl sich fokussiert. Das Wunder hat die ganze Aufmerksamkeit des Petrus auf die Person Jesus gelenkt. Und Petrus fällt auf die Knie. Und ich finde diese Reaktion bemerkenswert. Ein Mann, ein orientalischer Mann sowieso, aber auch heute, glaube ich, ein deutscher Mann, fällt nicht einfach so in die Knie. Habe ich noch nie erlebt in den 20 Jahren. Ach, doch einmal habe ich gesehen, wie Paul, du bist der einzige Mann, den ich so erlebt habe, der in einer Predigt diese Geste gemacht hat, dass er so auf die Knie geht. Aber in den letzten 20 Jahren habe ich noch kein einziges Mal, auch keinen koreanischen Mann und auch keinen deutschen, außer eben unseren Paul. Es ist eine Geste, die nicht sein kann, es sei denn, das Herz dieses gestandenen Fischermannes ist berührt worden. Ein Mann, der sein Leben in seiner Hand hält. Wie gesagt, mit Enttäuschungen und mit Erfolgen umgehen gelernt hat. Sein Leben, sein Weg geht. Begegnet diesem Jesus. Er, der Jesus, schenkt ihm ein Riesenwunder und seine ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf diesen Jesus. Und er merkt in dem Moment, es geht nicht mehr darum, was er tut oder was er leistet oder wie viele Boote er hat oder ob er ja, jetzt einen ganzen Batzen Fische vor sich hat, sondern es geht nur darum, wer er ist. Sehen Sie mal den Vers. Ich bin ein sündiger Mensch. Um seine ganze Existenz, wer bin ich? Geh weg von mir, Herr. Da ist keine innere Distanz mehr da, sondern da ist Anbetung. Geh weg von mir. Nicht bleib da, damit ich jeden Abend solche Fische fangen kann, sondern geh weg. Geh weg von mir. Es kommt nicht mehr darauf an, was ich tue oder was ich kann oder was ich leiste, sondern ich bin ein sündiger Mensch. Jetzt ist es um das Sein, das, was ich bin, nicht was ich tue und was ich schaffe. Und das Interessante ist, mit dem Befehl Jesu in die Tiefe zu fahren und dieses Netz auszuwerfen, passiert etwas, was wir ganz oft mit Jesus und Gott nicht verbinden, mit Kirche. Oft sehe ich oder merke ich auch, Gott ist innerhalb dieser Kirchenräume zu finden. Sobald wir aber zurückgehen und in unseren Alltag, mit unseren finanziellen Problemen, mit unseren Familienproblemen, unsere Kinder, die nicht richtig ja, den Weg gehen, vielleicht mit Drogen, mit Alkoholproblemen. Sobald wir diesen heiligen Raum verlassen, bleibt Gott hier und wir gehen unseren Weg. Wir gehen unser Leben und wir müssen mit unseren Enttäuschungen und Versagen alleine zurechtkommen. Das sehe ich so oft und das merke ich auch, wie es manchmal bei mir ist. Was will Gott mit meinem Minus auf dem Konto anfangen? Soll da jetzt ein Wunder passieren, dass auf einmal jetzt das Konto vom Minus auf Plus geht? Es ist so, dass wir sagen, was will Gott mit einer Mutter, die völlig überfordert ist, weil sie um 2 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens ihre Kinder nicht im Griff hat und krank ist? Was soll ich da jetzt Gott? Und in diese Gedankenwelt ist es das Alleinstellungsmerkmal unseres christlichen Gottes, und das meine ich ganz bewusst, ein Gott, der lebt, ein Gott der Geschichte, ein Gott, der eingreift, dass er sagt, er beendet die Predigt, wendet sich auf den einzelnen Simon zu und sagt, geh, fahr hinaus in deinen Bereich, in deinen Alltag und wirf das Netz raus. Das heißt, Jesus tritt aus dem ihm seitens der Menschen zugeschriebenen kirchlichen Räumen, aus diesem Rahmen heraus und er linkt sich ein in das Leben des Fischers, des Pastors, der Mutter und des Vaters und des Berufstätigen. Er tritt hinein in unseren Alltag mit all unseren Mühen und Enttäuschungen, Versagen, Erfolgen und Errungenschaften, eben unser Leben. Und vielleicht ist es auch unbedingt hier, liebe Brüder und Schwestern, nur hier im realen Lebensalltag, wo wir erkennen, wer Gott ist, wer Jesus ist und warum wir ihm nachfolgen, warum wir diesen Weg gehen. Ohne diese Wegführung wären sie alle hier gar nicht da. Sie hätten ja am Sonntagmorgens auch sicherlich andere Sachen zu tun, schlafen, mit Freunden frühstücken gehen, was immer. Warum sollten sie den Weg bis hierhin gemacht haben? Nicht nur im Kopf oder in unserem frommen Glauben, sondern dass Gott sagt, ich bin ein Gott des Alltags. Ich bin ein Gott, der in die Geschichte meines Volkes eingreift. Der Weg mit Jesus beschränkt sich nicht nur auf den sonntäglichen Gang in die Gemeinde, sondern er führt mitten hinein, liebe Brüder und Schwestern. Und wenn ich das nicht erfahren hätte, hätte ich nie Theologie studiert. Er führt mitten hinein in unseren Alltag, da wo unsere Kämpfe innerlich und auch äußerlich stattfinden. In unserer Ausbildung, in unserer Arbeitslosigkeit, in unsere finanziellen Probleme, unsere familiären Herausforderungen. Dort, wo die Welt zusammenprallt mit unserem Glauben, da tut Jesus sich nicht schön herausstellen. Jetzt mach du mal, jetzt hast du ja das Wort Gottes gehört, jetzt kannst du gehen und dein Leben meistern. Die Geschichte heute erzählt uns ja, dass Petrus sehr wohl die ganze Predigt Jesu an dem Morgen ja mitgehört hat. Nicht? Er war ja in seinem Boot. Der hat die ganze Predigt gehört von Jesus. Und trotzdem hat es bei ihm keine Sündenerkenntnis geweckt. Er hat auch die Heilung miterlebt von seiner Schwiegermutter vom Fieber, habe ich ja gerade erzählt. Alles hat er gesehen. Er hat die Heilung gesehen, er hat die Predigt gehört, er hat alles gehört, was er hat tun müssen. Und trotzdem war noch überhaupt kein Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Es bedarf immer einer Begegnung mit diesem Gott, der nicht nur als der Heilige am Sonntag für sie da ist. Das kann ein ganzes Leben so gehen, dass man immer sonntags frisch fröhlich da zum Gottesdienst kommt. Es bedarf einer Begegnung mit Gott, der nicht nur der Heilige am Sonntag ist, sondern der auch Herr ist, Herr, Kyrios, über meinen Alltag und meine Arbeit, da wo ich mich als Fachfrau oder ein Fachmann wähne. Ein Herr, der in den Herausforderungen und manchmal auch Überforderungen meines Alltags gegenwärtig ist. Mit einem Wort nennt man das relevant ist. Ein Gott, der relevant ist. Die Reaktion haben wir gesehen, Petrus geht auf die Knie, Jesus sagt ihm, er geht nicht weg. Jesus geht nicht weg, sondern er bleibt und er gibt ihm eine Verheißung und sagt, du wirst noch Größeres erleben als dies, Petrus. Von nun an wirst du Menschen lebendig fangen. Und die Geschichte endet mit Vers 11. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Seit diesem bedeutsamen Tag ist Petrus einen langen Weg mit Jesus gegangen. 3 Jahre in der Nachfolge Jesu, als erster Jünger, als Wortführer der Jünger. Er hat als engster Zeuge die Wunder, das Wirken Jesu, seine Gefangennahme, Kreuzigung und Auferstehung miterlebt. Hat er noch am Anfang, ganz am Anfang seiner Berufung, seines Weges zu Jesus gesagt, geh weg von mir. So antwortet er in Johannes 6, 67. Übrigens das Zenit des Wirkens. Alle Evangelien, alle 4 Evangelien, fokussieren sich auf diesen Wendepunkt, wo der Petrus das Christusbekenntnis spricht. Du bist Christus. Du bist der Heilige Gottes. Und das kam aus dem Mund von Petrus. Ja? Hat er noch am Anfang gesagt, geh weg von mir? Antwortet er, Petrus, in Johannes 6, 67, als viele Jünger Jesus verlassen und nicht mehr mit ihm gehen, antwortet er mit fester Überzeugung, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und vielleicht ist es angesichts dieses Bekenntnisses auf dem absoluten Zenit seines Weges mit Gott, der Höhepunkt, unschlagbar. Alle 4 Evangelien überliefern dieses Petrus-Bekenntnis. Vielleicht ist es gerade angesichts dieses Bekenntnisses so furchtbar erschütternd, die letzten Worte von Petrus, die uns vor dem Tod Jesu überliefert werden. Vielleicht sind sie deswegen so niederschmetternd. Ich kenne ihn nicht. Auf dem Vorhof des Hauses des Hohepriesters, wo eine Magd, nicht mal ein Soldat, eine ganz harmlose Magd ihn am Feuer, Kohlenfeuer fragt, bist du nicht auch einer von denen? Dein Dialekt? Du sprichst doch wie in Galiläa, du bist doch auch einer von diesen Jesus-Jüngern. Und er sagt, ich kenne ihn nicht. Ich bin nicht einer von seinen Jüngern, ich bin's nicht. Und er fing an, wörtlich in der Bibel, sich zu verfluchen, verdammt nochmal. Er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Und mit diesen verstörenden und unwiderruflichen Worten, ehrlich gesagt, ja. Petrus hat ja noch nicht gewusst, dass Jesus aufersteht. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist ja für uns nach 2000 Jahren, Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden, sind diese 3 Tage sehr kurz. Für einen Jünger, der vor dem Tod Jesus nicht mehr sprechen konnte, die Blicke treffen sich ja, als dann Jesus weggeführt wird, der Hahn kräht und Petrus rennt raus und weint bitterlich, bis ein Mann mal bitterlich weinen muss. Passiert auch nicht alle Tage. Und mit diesen Worten endet der Weg mit Jesus, der für Petrus einst so verheißungsvoll am Ufer des See Genezareths angefangen hat. Wir springen auf den letzten Kapitel von Johannes 21. Nach dem Johannesevangelium ist Johannes 21 diese letzte Begebenheit auf dem Weg zwischen mit Petrus und Jesus, der Moment, wo Petrus nach seiner Verleugnung zum ersten Mal eine bewusste Begegnung mit Jesus hat. Petrus hat verleugnet und was passiert? Was soll er jetzt groß machen? Johannes 21, die Verse 1 bis 11, 15 bis 19 erklären sehr schön, was passiert. Petrus hat keine große Option mehr. Er geht zurück und er sagt dann dieses Wort: Ich will wieder fischen gehen. Und das ist bezeichnend. Er geht zurück in das alte Leben. Johannes 21, gibt uns diese Geschichte, wo Petrus, was soll er jetzt groß machen? Gell? Jesus ist gestorben, manche sagen, er sei auferstanden. Er hört von manchen Frauen, oh, der Jesus ist wieder auferstanden. Aber Auferstehung bedeutet noch lange nicht Vergebung für den Petrus. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet noch lange nicht, dass für Petrus die Sache geklärt ist. Wir wissen um das Wort, wer mich vor Menschen verleugnet, den werde auch ich verleugnen. Das hat Jesus ganz deutlich gesagt. Petrus hat verleugnet. Da, wo Jesus vielleicht am meisten ihn gebraucht hätte, hat der erste Jünger, wirklich auf der ganzen Linie versagt. Das heißt, dass Jesus auferstanden ist, heißt noch lange nicht, dass Petrus denkt, ach, schön dich wieder zu sehen, nach der Verleugnung. So geht Petrus wieder zurück in sein altes Leben, wie viele auch von uns. Die Enttäuschung ist da. Und dann, boom, mit so einem Riesenfall auf die Schnauze gefallen in dem Sinne. Und er sagt, ich will wieder fischen gehen. Nichts mehr von dem großen Menschenfischer, du wirst noch Größeres erleben und was Größeres tun. Ich will wieder fischen gehen. Ich gehe wieder zurück in mein altes Leben, da wo ich mich auskenne und dieser ganze Traum und diese ganze Visionen sind sowieso begraben. Das ist da geendet auf einem Vorhof, wo Petrus vor einer Magd sich in die Hose macht und fast nicht ein einziges Wort des Bekenntnisses rausbringt. Der Ruf zum Menschenfischer ist vorbei in jeglicher Hinsicht und ist nach der dreimaligen Verleugnung des einst so stolzen ersten Jüngers mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch eine schmerzhafte Erinnerung. Und auch hier, liebe Brüder und Schwestern, ich lese es nicht vor, aber ich möchte es Ihnen empfehlen, dass Sie es noch einmal zu Hause lesen. Auch hier in der Geschichte, Johannes 11, wieder haben sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. In der gleichen Nacht. Und auch diesmal steht der auferstandene Jesus am frühen Morgen am gleichen Ufer in See Genezareth und spricht zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Jesus steht weiter am Ufer, die Jünger wissen noch nicht, dass es Jesus ist. Steht nur eine Gestalt da und sagt, habt ihr nichts gefangen? Hörten von weitem. Und dann sagt er, werft eure Netze wieder. Es ist wieder morgens. Die Nacht ist aber nichts gefangen. Werft eure Netze hinaus zum Rechten. Und ihr werdet finden. Und sie warfen es hinaus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Und dann kommt die Erkenntnis und einer der Jünger sagt, es ist der Herr. Und was macht Petrus? Dafür bewundere ich ihn. Tut sein Obergewand hoch und erwartet gar nicht, bis das Boot an die Küste kommt. Springt ins Wasser und schwimmt auf die Küste zu. Und vielleicht, liebe Brüder und Schwestern, ist es auch die Erinnerung an seinen Tag der Berufung, als genau das Gleiche passiert ist. Nichts gefangen, steht Jesus da, wirft dein Netz hinaus und genau mit den gleichen Worten am letzten Begegnungsabschnitt des Lebens ruft Jesus Petrus mit dieser Erinnerung zu sich. Und wieder ist der so große Fischfang zweitrangig geworden. Und dann erzählt diese Geschichte eine Begegnung mit Petrus, zwischen Petrus und dem auferstandenen Herrn Jesus. Ein Gespräch mit Jesus, das für Petrus absolut notwendig war und ihn eigentlich erst zu dem werden lässt, was er sein soll, nämlich Leiter und Hirte der Urgemeinde, der diesem Jesus dann auch bis in den Tod nachfolgt. Der Inhalt dieses entscheidenden Gesprächs am Ufer von See Genezareth ist eigentlich nur eine einfache Frage. Nichts anderes, die zugleich wohl auch die schwierigste Frage in unserem Leben ist. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Es ist eine Frage, wo nicht der Kopf, sondern unser Herz herausgefordert wird. Nicht unser Wissen auf dem Prüfstand steht, sondern unser Leben. Und dieses Gespräch findet übrigens interessanterweise wiederum am Kohlenfeuer. Auf Griechisch ist genau das gleiche Wort, Antrakia. Das gleiche Kohlenfeuer, wo Petrus mit der Magd stand und verleugnet hat. Es ist die gleiche Szene. Am Kohlenfeuer fragt Jesus nicht aus Zufall, dreimal hintereinander, hast du mich lieb? Finden Sie nicht, dass es bessere Fragen gäbe, die man für den zukünftigen Leiter oder bessere Themen? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich verleugnen willst? Hättest du das nicht voraussehen können? Was ist da passiert? Wieso hast du so einen kleinen Glauben? Wie willst du die Gemeinde leiten damit? Sie und ich, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, müssen uns dem Wort Gottes stellen. Dass Jesus heute nicht sagt, ja, wieso hast du so einen kleinen Glauben, warum machst du das nicht und warum machst du dies nicht? Sondern wenn Jesus sagt, ich habe nur eine einzige Frage und die, auf die muss eine Antwort kommen. Petrus, hast du mich lieb? Und jedes Mal endet diese Frage mit einem Auftrag. Liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus zu Petrus, weide meine Lämmer, die Berufung. Noch einmal, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Weide meine Lämmer. Und als drittes, liebst du mich, wird Petrus traurig, sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt mein Herz, ich habe dich verleugnet, ich hatte Angst, habe versagt, aber du kennst mein Herz, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus, das reicht, weide meine Lämmer. Und Jesus spricht diesen Petrus an, als ob er derjenige wäre, der angewiesen ist auf Wiederherstellung. Es ist übrigens Gottes Wesenszug, auch bei Adam. Adam, wo bist du? Er hätte ja auch einen Blitz runterkommen lassen können, zick, weg und neu den Menschen erschaffen. Aber dass Gott sagt, Adam, wo bist du? Während wir uns verstecken, so ist es auch bei Petrus. Er redet Petrus an, als wäre er angewiesen auf Wiederherstellung und Versöhnung und Klärung. Und vielleicht ist er es auch, liebe Brüder und Schwestern. Vielleicht ist Jesus derjenige, der fast mehr angewiesen ist. Wissen Sie warum? Einfach, weil er uns mehr liebt, als wir ihn. Ist das nicht auch so in menschlichen Liebesbeziehungen? Je mehr du liebst, desto verletzlicher bist du. Derjenige, der mehr liebt, ist derjenige, der zuerst kommt und das Gespräch sucht. Und Jesus sucht das Gespräch mit Petrus und stellt ihm diese Frage. Und dann spricht er zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, Petrus, wirst du deine Hände aufstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir nach, zu einem Jünger, der schon bei einer Magd versagt hat. Folge mir nach. Und wissen Sie was? Das ist für mich ein größeres Wunder als alle Fischfänge. Petrus folgt ihm nach. In den apokryphen Petrusakten, die es also nicht in den Kanon in die Bibel geschafft haben, aber die sehr wohl Überlieferungen und Legenden weitergeben. In den apokryphen Petrusakten wird die Geschichte um das berühmte Zitat Quo Vadis Domine. Ich weiß nicht, manche kennen von Ihnen vielleicht auch den Film Quo Vadis. Das heißt auf Latein, wohin gehst du, Herr? Ja, das ist das, was überliefert wird in den Petrusakten. Während der Christenverfolgung unter Nero um das Jahr 64, was ja in geschichtlich schon belegt ist, um das Jahr 64 soll der Legende nach, also dieser Überlieferung nach, Petrus sich auf der Flucht aus Rom befunden haben, weil er eben der Kopf der Urgemeinde war. Jakobus ist schon sehr früh gestorben, Paulus war schon im Gefängnis und die ganzen Köpfe, Säulen der Urgemeinde wurden einer nach dem anderen hingerichtet, entweder in diesen ganzen Arenen oder eben durch das Schwert und einer nach dem anderen starb. Und es ist ganz natürlich, dass die Gemeinde sagt, Petrus, raus aus Rom. Und Petrus war eben dieser Überlieferung nach auf der Flucht 64 raus aus Rom. Und auf dem Weg erscheint ihm der auferstandene Herr und Petrus fragt ihn, Quo vadis Domine, wohin gehst du, Herr? Und der Überlieferung nach soll Jesus geantwortet haben, nach Rom, um mich erneut kreuzigen zu lassen. Ich sage Ihnen das als Theologin, bis hierher ist es eine Überlieferung, die nicht in der Bibel gesichert ist, aber die sehr wohl in der Urchristengemeinde weiterhin überliefert wurde. Ab jetzt, was ich sage, ist es keine Überlieferung, die nicht gesichert ist, sondern es ist Geschichte. Aus welchen Gründen auch immer, Petrus dreht um von der Flucht. Er dreht um und geht zurück. Er folgt diesem Jesus nach Rom, wo er dann den Märtyrertod erleidet. Und dies ist festgehalten von Eusebius von Caesarea, der erste Kirchenhistoriker und Autor der Historia Ecclesiae, also ein Kirchengeschichtsbuch. Und er überliefert, dass der Petrus auf dem Vatikanischen Hügel mit dem Kopf nach unten gekreuzigt stirbt, weil er sagt, ich bin es nicht wert, den gleichen Tod zu sterben wie mein Herr. Deshalb lässt er sich nach unten mit dem Kopf kreuzigen. Und Ausgrabungen dort legen einen frühen Schrein zum Gedenken an diesen Petrus frei, der einst auf großer Linie versagt hat und dann auf seinem letzten Weg sagt, Herr, wohin gehst du? Und diesem Herr nachfolgt. Ich möchte diese Predigt mit einem Beispiel abschließen, die auf den ersten Blick vielleicht nichts mit diesem Petrus zu tun hat, aber ich hatte am Anfang gesagt, dass jeder von uns diesen Weg geht. Und der Weg von Petrus ist nicht unbedingt der Weg von uns. Wir haben jetzt nicht die Urgemeinde, wir haben jetzt auch nicht die Verfolgung durch einen Nero. Vielleicht kann die Verfolgung irgendwann mal kommen, das haben wir nicht in der Hand. Aber in unserem Alltag, und das ist mir wichtig, dass wir das nicht nur als eine Geschichte lesen, die jetzt in der Bibel steht und die einfach so stattgefunden hat, sondern ich möchte mit einem abschließenden Beispiel aus meinem Leben zeigen, wo sich dieser Gott auf meinem Lebensweg, der nicht der von Petrus war, aber so offenbart hat, dass ich diesen Weg mit Gott immer noch gehe. Er ist noch nicht zu Ende gegangen, ich bin noch nicht am Ende wahrscheinlich des Weges angelangt, aber es gibt eine Erfahrung, die ich mit Ihnen teilen möchte und dann die Predigt abschließen möchte. Ich bin Mutter von 3 Kindern, ich habe Theologie studiert, habe promoviert und ich habe so nie so dieses Gefühl gehabt, dass ich irgendwo versage. Ja, es ist so etwas, wo ich sage, ich komme gut durch das Leben. Und seitdem ich verheiratet bin und Kinder habe, merke ich, das ist so meine größte Herausforderung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich als Mutter so einfach schlecht bin, dass ich so ein Problem habe, als Mutter meine Kinder wirklich so zu lieben, für sie da zu sein und sie anzunehmen. Und es ist so, dass ich an einem Abend, das war 2012, war ich wieder sehr viel unterwegs. Ich hatte einen Bibelabend zugesagt für 2 Abende in Kallenbach, also in der Nähe von Liebenzell, und hatte die Vorbereitungen wie immer sehr kurzfristig, und am Montagabend sollte die erste Bibelstunde beginnen, und ich war ja Professorin der Theologie und kann ja auch nicht jetzt ankommen und jetzt irgendwie da nur Geschichten erzählen. Also habe ich mich am Nachmittag hingesetzt und habe in Verzweiflung meine Predigt vorbereitet. Und ich habe 3 Töchter, die erste und die dritte die merken sehr schnell, wenn ihre Mutter gestresst ist. Unsere zweite ist ein bisschen, sagen wir mal, draufgängerisch. Und dann saß ich da in meinem Büro und habe meine Predigt vorbereitet und dann klopft es. Und dann kommt unsere Jona, die zweite, rein und sagt, Mama, ich habe dir ein Bild gemalt, und hält ein Bild so mit einem Drachen und so. Und ich sage, toll, toll, sehr schön, Jona. Jetzt geh aus dem Büro, Mama muss noch etwas vorbereiten. In 1,5 Stunden musste ich dann fahren. Meine Tochter, ja, geht raus, und dann nach 15 Minuten klopft es wieder. Jetzt kommt die Jona zum zweiten Mal rein und hat nochmal ein zweites Bild gemalt. Er sagt, Mama, ich habe dir ein zweites Bild gemalt. Und mein Gesicht wird schon kälter und lache nicht mehr, gucke sie an und sage, schön, Jona, bitte schön. Mama muss arbeiten, könntest du bitte jetzt rausgehen? Es ist gut, dass du das Bild gemalt hast, aber jetzt störe mich bitte nicht. Und das wäre, wie schön wäre es gewesen, wenn es da geendet wäre. Aber es ist nicht meine Tochter. Die geht raus und nach 20 Minuten, während ich immer noch an der Predigt sitze und nicht mehr weiß, wie soll ich das jetzt schaffen, klopft ein drittes Mal an der Tür, und das ist wieder die Jona mit dem dritten Bild. Mama, ich habe dir noch ein Bild gemalt. Und in dem Moment, liebe Brüder und Schwestern, bin ich explodiert. Aber wie? So grausam. Ich bin explodiert und habe ihr wortwörtlich gesagt, dein blödes Bild interessiert mich null. Es interessiert mich nicht, was du gemalt hast, und es interessiert mich auch null, was das soll. Du gehst sofort aus diesem Zimmer raus, und ich möchte dich heute Abend nicht noch einmal wieder hier sehen. Hast du mich verstanden? Es interessiert mich nicht. Und meine Tochter ist mit dem Bild nach hinten raus. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn so das Licht in den Augen von den Kindern so erlischt. Was kann die dafür, dass ich so faul war und die ganze Woche über nichts vorbereitet habe? Ja? Und es war so grausam. Und ich habe gemerkt, wie das so tief sie verletzt hat. Dein Bild, dein blödes Bild interessiert mich nicht. Und ich möchte dich nicht noch einmal sehen. Und dann war es auch schon zu spät. Ich habe gemerkt, wie die Uhr dann tickt. So ein Kack. Und dann habe ich meine Sachen reingepackt ins Auto und hatte auch keine Zeit mehr und bin losgefahren. Und es sind ungefähr so 25 Minuten im Schwarzwald, bis zu dem. Und während ich fahre, mittendrin, so auf der Mitte der Strecke, es war abends, kracht es auf mich so runter, so bam. Und ich sage, wohin gehst du, Miham, gerade? Du könntest auch gerade wieder umkehren. Was willst du jetzt da auf die Kanzel steigen und mit einem strahlenden Gesicht als Professorin der Theologie über Gottes Liebe und wie Gott uns für uns ist und uns annimmt, bla 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 bla. Dreh doch einfach um und geh zurück. Bringt nichts. Und das Dumme war nämlich, mein Mann war wiederum im Ausland, er ist oft unterwegs, und das Doofe war dies, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich ganz ehrlich bin. Hätte ich jeden Tag wirklich mit allem Fleiß an meiner Predigt und meinem Arbeit als Hochschullehrerin gesessen, dann hätte ich gar nicht so ein schlechtes Gewissen gehabt. Jede Frau explodiert mal. Das Problem ist, ich saß auch oft genug auf der Woche im Internet bei eBay und Zalando und habe nach Schuhen geguckt. Oh, dieser Schuh, der ist toll. Und diese Jeans. Statt mal mich vorzubereiten. Und dann, nachdem ich alles sinnlose Zeug gemacht habe, sitze ich am Montag da wie eine Versagerin, bereite das Wort Gottes vor, versuche in 50 Minuten was herzubringen und dann lasse ich auch noch meine Wut an meine Tochter raus, die überhaupt nichts dafür kann. Das war so meine Realität, mein Versagen, für mich zumindest. Und wissen Sie was, wenn man so versagt, so eine Schuld empfindet, dann wird das Herz zumindest bei mir sehr hart und dann bin ich wütend geworden. Auf Manuel, der nicht da ist wieder mal, auf meine Kinder, auf die dumpfbackige Jona, auf mich vor allem und auf Gott. Und ich habe dann, wissen Sie, am Lenkrad gesessen und habe zu Gott das gesagt. Scheißegal, ist mir völlig egal. Schneid mich ab. Ich bin eine Rebe, die keine Frucht bringt, schön. Schneid mich ab vom Weinstock, ist gut. Ich bin kein Paulus, der im Alleingang das ganze Mittelmeerreich. Ich komme nicht aus so einer Familie wie Paulus. Ich komme aus einer Familie, wo mein Vater meine Mutter jeden zweiten Tag geschlagen hat, wo ich als Kind nie diese Distanz, also das habe ich alles jetzt dem Gott auf die Füße geworfen. Ja? Ich komme aus einer Familie, wo alles scheiße gelaufen ist und ich habe nie diese Disziplin gelernt, bla 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 bla, in so einem Wutanfall habe ich zu Gott alles gesagt. Schön, ich bin nicht diszipliniert, ich schaffe das nicht. Schneid mich ab, ist gut. Ich brauche nicht dein Diener sein. Wie gesagt, ich bin kein Paulus, so brillant, zu Gamaliels Füßen unterrichtet, aus einer wahnsinnstollen Familie. Habe ich nicht. Bin ich nicht, schneid mich ab. Und gut ist's. Lassen wir es hierbei bleiben. Lass mich zurückgehen in meinen Alltag, wo ich hingehöre, da wo ich herkomme. Und gut ist's. Und während ich mich dieser Wut am Lenkrad sitze und sage, ich muss nicht dahin. Brüder und Schwestern, das ist das, was ich Ihnen sagen möchte. Höre ich in meinem Innern. Und das ist etwas, was ich gar nicht beweisen muss. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Weder ist es meine Aufgabe, noch kann ich es Ihnen beweisen. Ist auch nicht mein Sinn, sondern ich möchte es bezeugen. So wie man Wahrheit nur bezeugen kann, ein Stück weit. Höre ich in mir deutlich, unmissverständlich, wie Gottes Geist zu mir sagt, Miham. Zuerst mal dieser Name, Miham. Glaubst du, dass ich dich als Kind nicht gesehen habe? Glaubst du, dass ich nicht weiß, was für eine Familiengeschichte du hast? Eben, dass dein Vater, deine Mutter ständig verprügelt hat, dass ihr umziehen musstet von eins nach dem anderen, immer wieder? Glaubst du, dass ich dich nicht kenne, dass ich dich nicht gesehen habe? Und würden nicht sogar Menschen Mitleid mit dir haben als Kind, wenn sie das wüssten? Glaubst du, dass ich weniger barmherzig bin als Menschen? Und dann kommt dieser Satz, den ich nie wieder vergessen habe und der für meinen Weg ein Meilenstein war. Dann kommt dieser Satz, ich sage dir hier und jetzt, du bist genug. Wer du bist, was du bist, ist genug. Und jetzt geh und predige mein Wort. Es war eine kleine Gemeinde. Es war ein kleines Dorf im Schwarzwald. Ich hatte das Gefühl, ich fliege auf Adlersflügen. Und ich habe den Unterschied gemerkt, liebe Brüder und Schwestern, zwischen Selbstmitleid und Gottesmitleid. Selbstmitleid,
Oh, ich komme aus einer Familie und oh, ich kann nichts dafür. Selbstmitleid lässt uns immer zusammensinken in diesem Asche unseres Elends. Gottes Mitleid, wenn Gott Mitleid hat, lässt es uns fliegen. Ist der Hammer, ich habe sowas noch nie erlebt. Dieser eine Satz von Gott gesprochen zu mir, du bist genug. Ich glaube, es ist ein Satz, den wir sehr oft weder hören vielleicht, uns vielleicht noch bewusst sind, dass Gott zu uns sagt, du bist genug, wer du bist und was du bist. Und jetzt geh und predige mein Wort. Ich möchte dieses Erlebnis wollte ich gern mit Ihnen teilen, weil es für mich natürlich ein anderes Erlebnis war als Petrus. Aber es war der gleiche Gott, der an diesem See Genezareth stand und diesen Petrus, der so versagt hat. Natürlich war es ein anderes Versagen und natürlich sind ihre Kämpfe nicht meine Kämpfe. Sie gehen zurück in ihren Alltag, von dem ich nichts weiß. Und ich kann ihnen nicht sagen, wohin sollen wir jetzt gehen? Ihr Leben und mein Leben sind andere, aber es ist der gleiche Gott. Vor 2000 Jahren, es ist der gleiche Jesus Christus, der gleiche Geist, der ihren Kampf sieht. Der mag vielleicht nicht wie bei mir mit Kindern und mit meinem Dienst zusammenhängen, aber er hängt sicherlich woanders. Aber es ist der gleiche Gott, der gleiche Herr, der auferstandene Herr, der sie kennt, der ihre Kämpfe kennt und der zu ihnen sagt, versteh und nimm's an, mein Wort stärker als deine Realität, als dein eigenes Herz, das dich anklagt. Du bist genug. Du bist genug. Und ich glaube, es war dies, was Petrus durch diese Frage, hast du mich lieb? Das reicht. Das reicht. Dass Petrus diese Kraft gegeben hat, den Weg bis zu Ende zu gehen. Und ich bin wirklich der Überzeugung, für mich war es unvergesslich. Ich habe immer wieder mal mit Gott was erlebt. Aber dieser Moment, wo Gott in meiner Wut, in meinem Hass auf mich selbst, auf Gott, auf meinen Mann, auf alles, dieses steinerne Herz mit seinem Geist weich macht und wieder atmen lässt. Ich habe angefangen zu weinen. Bis dahin habe ich ja getobt. Ich habe nur geweint am Lenkrad. Nur dieser Satz, du bist genug. Ich sage es dir hier und jetzt. Und dieses Wort ist der Grund, weshalb ich tatsächlich weitergehe, diesen Weg. Weshalb ich nicht sage, ich bin eine Rebe, die du abgeschneiden musst. Keine Frucht, gar nichts. Wo Gott sagt, und das möchte ich Ihnen weitergeben, möchte ich Ihnen mitgeben, diesen selben Herrn, diesen selben Geist. Jeder mag von uns einen anderen Kampf kämpfen, eine andere Herausforderung begegnen, persönlich, familiär, gemeindlich und Sie vor allem als Land, Deutschland und Europa, als Kontinent. Wir haben unsere Herausforderungen im Kleinen und im Großen, aber vergessen Sie nie, es ist der gleiche Herr, der bei Petrus, der in meinem Leben und auch in ihrem Leben und in ihrer Gemeinde und in diesem Land immer noch wirkt und seinen Weg mit ihnen gemeinsam geht. Und dazu segne Gott und behüte sie. Vielen Dank fürs Zuhören.